Also willkommen zu dem Vortrag. Es geht heute um Apps auf dem Handy oder Tablet für Android-Schwergewicht. So, wenn das jetzt auch noch weitergeht, dann wird es noch schöner. Moment. Ah, ja. Das ist mein Name, Wolfgang Hinsch. Ich wohne in Hamburg, bin Vermessungsingenieur und seit 2008 bei OpenStreetMap tätig, allerdings nicht beruflich oder nur nebenberuflich. Wollte ich ganz kurz erklären, was OpenStreetMap ist, falls wir jemanden haben, der das noch nicht so genau weiß. Wie sehen unsere Daten aus, auch ganz kurz. Dann die Werkzeuge, das sind im Wesentlichen die Editoren. Und womit kann ich anfangen, beziehungsweise womit soll ich nicht anfangen oder wo? Da kommen wir dann auch noch zu. Was ist OpenStreetMap? Entschuldigung. OpenStreetMap ist eine Sammlung geografischer Daten. Das ist also nicht eine einfache Zeichnung, sondern es ist eine riesige Datensammlung, aus der man eben verschiedene Karten machen kann. Und nicht nur Karten, sondern auch andere Auswertungen. Das Besondere ist, unsere Daten sind völlig frei. Das heißt, man kann sie für jeden Zweck einsetzen. Das kostet nichts. Sie sind flexibel. Dadurch, dass das Datenformat sehr offen ist, kann jeder sogar eigene Datentypen erfinden. Jederzeit, das hat uns schon oft weitergebracht. Dann die Aktualität von uns ist relativ hoch. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir so viele Leute haben, die weltweit aktiv sind. Im Gegensatz zu beispielsweise staatlichen Daten, wo die häufig nicht in der Lage sind, einen Abgleich vor Ort zu machen, sind bei uns die Leute halt sehr oft auch unterwegs und eben weltweit. Und mit der Genauigkeit, da wird oft gesagt, wie genau sind eure Daten? Ich sag mal genau genug. Man kann damit keine Straßen bauen oder Autobahnen oder irgend sowas. Das ist auch für Katasterwesen nicht geeignet, dafür ist es auch nicht da. Aber um eine Karte zu machen, um irgendwelche Auswertungen zu machen, wir haben typischerweise eine Genauigkeit zwischen 1 und 5 Meter, je nach Umgebung, die man hat. Also wenn man jetzt beispielsweise Vermessungsluftbilder hat, wie in Hamburg, dann kommen wir auf relativ gute Genauigkeiten, wenn man an der Stelle natürlich den Boden sehen kann. Im Wald sieht es dann anders aus. Da muss man mit den Tracks der GPS-Geräte leben und die sind halt Consumer-Geräte, so um die 5 Meter kann man sagen. In guten Lagen sind die auch mal genauer. Ja, wie sehen unsere Daten aus? Wir haben zum einen punktförmige Daten, nicht N, Personen auch nicht. Wir nehmen keine personenbezogenen Daten auf. Jetzt schreiben wir so keine Adressschilder oder irgendetwas auf. Jedenfalls nicht, soweit diese Daten privat sind. Eine andere Sache ist, wenn jemand CEO ist oder so und das in den Angaben für seine Gesellschaft machen muss, dann kann es schon sein, dass das bei uns auch zu sehen ist. Aber seine private Adresse eben nicht. Also zum Beispiel Bäume. Das sind alles punktförmige Daten. Bei uns, also wir haben einen Datentyp, das ist einfach der Punkt. Also der Baum ist kein eigener Datentyp. Und dann wird durch Tags spezifiziert, was soll dieser Punkt. Man muss auch dazu sagen, dass der Punkt der einzige Koordinatenträger bei uns ist. Beispielsweise Linien, anders als in normalen geografischen Datensätzen, haben bei uns keine Koordinaten, sondern nur eine Kette von Punktnummern. Die Punkte sind also gleichzeitig Stütze der Linien, damit hat die große Mehrzahl unserer Punkte überhaupt keine Tags. Das sind reine Stützen von irgendwelchen Linien. Punkte, die eigene Tags haben, stellen eben irgendwelche Objekte dar und das wird durch diese Tags ausgedrückt. Ganz genau kann man das im Wiki nachschlagen. Quatsch. Ist zwar richtig, aber nicht gemeint. Bänke haben wir auch. Da nur so als Beispiel, da wird mitgemappt, ob da eine Armlehne ist, ob da man sich anlehnen kann, ob das braun ist, blau oder sonst irgendwas, die Papierkörbe. Also alles, was irgendwo rumsteht, wird gemappt. Dann haben wir Linien. Wanderwege, klar, zum Beispiel. Und wir haben, die haben wir nämlich vergessen. Das Datenformat ist historisch gewachsen Und zu Anfang hatten wir halt nur die GPS-Geräte und nichts weiter. Wir hatten keine Luftbilder oder höchstens den Landsat, auf dem man gerade die Ostsee erkennen kann. Und dadurch hat da eigentlich keiner großen Wert drauf gelegt. Hat man gesagt, dann macht die Fläche zu, dann ist das ein Polygon und dann haben wir eine Fläche. Und das kleinste Polygon zeichnen wir zuletzt und dann passt das auch, wenn die übereinander liegen. Das war auf Dauer nicht so schön. Und dann haben wir uns überlegt, also zum einen, wie gesagt, wir machen Polygone für einfache Flächen. Da kommen wir auch gleich noch zu. Und dann nutzen wir die Tags. Wenn wir zum Beispiel ein Natural gleich Water haben, dann wissen wir, das ist eine Fläche. Wenn wir ein Highway gleich Footway haben, dann wissen wir, das ist ein Weg. Da kann auch beispielsweise um diesen See rumgehen und geschlossen sein. Es bleibt trotzdem ein Weg. Ein anderes Beispiel wäre beispielsweise Highway, wenn das ein Kreisverkehr ist. Auch das ist keine Fläche, sondern eine Linie, die zwar geschlossen ist, aber trotzdem keine Fläche charakterisiert. Wenn wir beispielsweise eine Fußgängerzone haben, da haben wir ja auch die Highway-Tags, dann wird Area gleich Yes dran geschrieben, damit dem Auswärter klar ist, dass in diesem Fall jetzt wieder doch eine Fläche gemeint ist. Da muss man also im Wiki schon sehr genau nachgucken. Es gibt auch so Tags wie Land Use oder so, das ist eigentlich immer eine Fläche. Aber es gibt eben auch Tags wie Natural, wo das unterschiedlich ist. Und dann haben wir Relationen, auf die ich jetzt hier jetzt nicht so eingehe. Das sind kompliziertere Flächen, beispielsweise Buslinien, Abbiegeverbote, alles Mögliche, was sich so mit Linien und Punkten nicht so ohne weiteres darstellen lässt. Welche Werkzeuge haben wir? Wir haben erstmal ein Wiki. Das ist das Wiki OpenStreetMap.org. Für alles, was man irgendwie nachschlagen will oder so, ist das Wiki immer erste Anlaufadresse, ist immer richtig. Das hat auch eine Suchfunktion. Da kann im Prinzip jeder reinschreiben. Man muss eins wissen, wenn man sich bei OpenStreetMap anmeldet, im Wiki braucht man eine extra Anmeldung. Das ist nochmal eine extra Benutzerverwaltung. Das ist irgendwann so gemacht worden, hat nie einer geändert. Wir haben Mailinglisten, die aber kaum noch Traffic haben. Die sind ja so ein bisschen so in den Hintergrund gedrängt worden. Ein Forum, in dem sehr viel los ist. Dann haben wir besonders in Deutschland relativ viele Stammtische. Beispielsweise in Lübeck ist einer, der alle 2 Monate im Chaotikum stattfindet und alle 2 Monate in einer Pizzeria. Dann haben wir die Editoren, um die es heute gehen soll. Es gibt mobile Editoren und webbasierte. Also webbasiert beispielsweise ist der ID, der läuft direkt auf der Homepage, ist nicht so beliebt bei vielen Mappern. Also er wird zwar häufig benutzt, weil es auch einfach ist und weil er für Einsteiger eben sofort zugreifbar ist, aber er macht manchmal auch nicht ganz das, was er soll. Und wir hatten ja schon mehrfach Sachen, dass er dann auch Relationen kaputt gemacht hat. Insofern sollte man ein bisschen vorsichtig benutzen. Dann haben wir ein PC-Programm, der JOSN, der läuft auf jedem Betriebssystem, außer Android. Also auf Windows, auf Mac und auch auf Linux. Das ist ganz klar der beste Editor, den wir überhaupt haben. Der braucht allerdings etwas Einarbeitungszeit. Man muss sich einmal damit beschäftigen. Wenn man einmal drin ist, ist das Ding klasse. Damit kann man alles machen. Dann gibt es verschiedene Navigationslösungen, wie beispielsweise Osman, die das ermöglichen, dass man auch Kommentare oder auch Daten hochlädt. Und es gibt eben die speziellen Apps für die Android oder iOS. Da wären zum Beispiel Street Complete, Every Door, Go Map, das ist nur iOS, OSM Go, Open Stop, Vespucci, das ist allerdings dann ein richtiger Editor und so ein bisschen ausgegraut der OSM Tracker. Das ist kein Editor im eigentlichen Sinne, aber das ist ein Programm, mit dem man unheimlich schnell und praktisch Daten sammeln kann, die man allerdings hinterher dann in einem Editor in die OpenStreetMap einpflegen muss. Wir kommen jetzt erstmal zum Street Complete, den wollte ich einmal vorstellen. Wenn man ihn das erste Mal installiert hat und anschmeißt, dann sieht man etwa dieses Bild. Sind noch keine Daten hinterlegt. Zunächst mal, es gibt ein Einstellungsmenü, Funktionsmenü, Funktionsmodi. Dann Nachrichten. Wir haben bei OpenStreetMap ein eigenes Nachrichtensystem. so eine Art Mini-Social-Network. Das hat allerdings auch den Vorteil, dass man angemeldet werden kann. Also wenn man sich einmal angemeldet hat, hat man automatisch auf der Webseite eine E-Mail-Adresse. Dadurch muss die eigene E-Mail-Adresse nicht bekannt gegeben werden. Wenn jetzt irgendjemand eine Frage hat zu dem, was man da hochgeladen hat, so nach dem Motto, was meinst du damit oder so, dann kommt das auf dem Kanal und das wird dann weitergeschickt auf die eigene E-Mail. Du hast da Post gekriegt, guck dir das mal an. So. Dann dieser Zähler für Bearbeitung, der, ja gut, der ist halt da, das ist so ein kleiner Spaß, der da drin ist. Dann, ach so, ja, wir haben natürlich eine Zoom-Funktion, man kann Objekte hinzufügen und sich auf den eigenen Standort zentrieren. Dann gehen wir erstmal in die ins Einstellungsmenü. Als allererstes muss man sich anmelden. Bei OpenStreetMap kann man nicht anonym arbeiten, sondern man muss immer sich anmelden. Allerdings vergibt man natürlich einen Nickname, also man ist nicht unbedingt unter eigenem Namen da unterwegs. Dann können wir auch Hilfestellung leisten, wenn jemand eine Frage hat. Die eigentlichen Einstellungen hier im Programm sind insofern interessant hier. Die Auswahl der Fragen, das ist ein Programm, da kommen wir gleich zu, der eine Menge Fragen stellt. Und dieser Fragenkatalog ist hier hinterlegt. Das ist ganz interessant, wenn man jetzt von bestimmten Fragen genervt ist oder sagt, um Gottes Willen, das will ich gar nicht beantworten. Man muss bei OpenStreetMap grundsätzlich nie alles ausfüllen. Man darf, aber man muss nicht. Also wir arbeiten immer vom Groben ins Kleine. Es fängt einer an, mappt irgendwas, kommt vielleicht nur dazu die Punkte und schreibt ungefähr ran, was das ist und das reicht ihm. So, dann kommt der Nächste und sagt, na, das ist ja ganz schön, aber da weiß ich doch noch, das kann man alles noch viel feiner machen. Und so wird das immer weiter verfeinert. Man muss immer sagen, der Nächste will ja auch noch was tun und selber hat man auch nicht unbedingt immer die Zeit und auch nicht immer die Lust oder man hat bestimmte Interessen und mappt in die Richtung und der andere sagt, Mensch, aber da ist ja auch noch das. Insofern ist es also kein Problem, wenn man da nicht alles komplett fix und fertig gemacht hat. Das ist dieser Fragenkatalog, wo jetzt es sind immer insgesamt im Moment sind 171 Fragen hinterlegt. Man kann dann auswählen, ob man diese Frage gestellt werden bekommen möchte oder nicht. Das ist das jeweilige Icon. Das wird dann in der Karte angezeigt. Das zeigen wir gleich. Und die Fragen kommen in der Reihenfolge, in der sie hier aufgelistet sind. Und die kann man auch verändern, kann sagen, mir sind andere Fragen wichtiger. Oder man kann auch einfach sagen, ich möchte nach einer Breite nicht gefragt werden, weil ich das nicht dauernd ausmessen oder so. Da gibt es also alle Möglichkeiten. Wir gehen einmal tiefer runter. Genau, wir scrollen jetzt mal nach unten. Da gibt es nämlich noch eine interessante Sache. Und zwar ist das hier Antworten automatisch hochladen. Da muss man sich selbst entscheiden, was will man. Man muss dazu wissen, bei OpenStreetMap hat jeder Punkt oder jede Datenart, Punkte, Linien und auch Relationen, haben jeweils eine eigene ID. Wenn einmal ein Punkt vergeben wurde, behält er die ID, die wird auch nicht neu vergeben. Das bleibt immer so und es wird auch nichts gelöscht in der Datenbank. Also wenn man löscht, in Anführungszeichen, dann lädt man in Wirklichkeit nur einen Datensatz hoch, der Datenbank sagt, dieses Objekt ist jetzt ab jetzt nicht mehr gültig. Das ist aber kein wirkliches physikalisches Löschen. Dadurch können wir gegebenenfalls auch Fehler oder sowas wieder rückgängig machen. Das ist also ein großer Vorteil beim Bearbeiten. Gleichzeitig hat jedes Objekt eine Versionsnummer. Die fängt mit 1 an und bei jeder Änderung wird einer draufgezählt. Wenn ich jetzt Daten runterlade und verändere, dann wird meine Software die Versionsnummer um einen erhöhen und das Ganze wieder an die Datenbank schicken. Und die Datenbank guckt nach, ob die Versionsnummer, die vorhanden ist, genau ein niedriger ist als diese Versionsnummer, die jetzt neu gekommen ist. Wenn das passt, übernimmt er die Daten, ansonsten meldet er einen Konflikt und schmeißt die Daten weg. Das heißt, wenn ich jetzt längere Zeit vergehen lasse zwischen dem Runterladen und dem Wiederhochladen, dann je mehr Zeit vergeht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo auf der Welt, vielleicht in meiner Umgebung, vielleicht aber von zu Hause aus irgendwo, irgendjemand in meinem Bereich Daten verändert hat, die ich zufällig jetzt auch angefasst habe. Dann kriege ich einen Konflikt und wenn der schneller war als ich, normalerweise ja umgekehrt, der Letzte hat gewonnen, der überschreibt alles. Das passiert in diesem Fall nicht. Wir haben die Versionskontrolle und dann sagt die Datenbank, nee, du hast schon eine geändert, kannst nicht mehr hochladen, du musst das mal wieder runterladen und gucken und diesen Konflikt auflösen. Deshalb, das ist, wenn ich automatisch hochlade, habe ich praktisch kein Konfliktpotenzial. In dem Moment, wo ich hochlade, ist auch sofort, oder ich merke eben sofort, aha, da war schon einer, beide muss nochmal kurz runterladen, ändere das nochmal und hab's, kann es dann hochladen. Man muss immer davon ausgehen, man ändert nicht nur eine Sache, sondern man ändert ja eine ganze Menge. Man geht spazieren und hier und da. Und wenn man dann nach 2 Stunden feststellt, jetzt darf ich erstmal Konflikte lösen, ist das nicht ganz so witzig. Auf der, was auch ein Vorteil ist, man vergisst nicht so leicht irgendwas. Also hochladen kann man auch mal vergessen, ist mir auch schon mal passiert. Zu Hause, ein Wetter und so. Und dann irgendwann, oh Gott, hast vergessen. Kann einem dann nicht passieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich jetzt unterwegs bin, irgendwo im Gelände, dann belastet das Hochladen auch mein Datenvolumen. Das muss man immer überlegen, man ist ja in der Regel dann draußen nicht im WLAN. Das ist allerdings, das sind numerische Daten, das ist also nicht so dramatisch. Es sei denn, man arbeitet nur ganz wild. Und es ist natürlich grundsätzlich möglich, dass man auch mal in ein Funkloch kommt und dann eben nicht hochladen kann und erstmal eine Fehlermeldung kriegt oder mal guckt, was ist denn jetzt los. Insofern, es ist immer so eine Sache, was im Einzelfall sinnvoller ist. Ich würde zumindest, also ich persönlich lade so alle Viertel bis halbe Stunde dann mal hoch. Und muss aber jeder letzten Endes dann für sich entscheiden. Wir kommen dann wieder zurück. Jetzt fehlen uns noch die Daten, noch ist es ausgeraut. Da müssen wir hier unten einmal, in diesem Programm müssen wir ins Menü gehen nochmal wieder. Hier ist ein, etwas zum Antippen fürs Runterladen. Und wir, das ist jetzt auch genau die Umgebung hier. Dann können wir uns eine Aufgabe aussuchen. Das sind also diese ganzen Icons, die haben wir eben auch schon gesehen. Da sind Fragen hinterlegt. Wenn wir das jetzt mal so machen, dann haben wir hier beispielsweise eine Treppe. Gibt es da ein Geländer? Entweder weiß man es, ja oder nein, man sieht es ja. Oder man hat die Treppe nicht gefunden oder sowas, dann hat man noch, oder die Treppe ist abgebaut, in Bau, was weiß ich. Da hat man dann die Möglichkeit, dritte Möglichkeit noch zu aktivieren. Da werden dann nochmal Sachen gefragt, so nach dem Motto Treppe verschwunden, was auch immer. Dann haben wir hier beispielsweise ein anderes, wo man dann die Durchlassbreite für Rollstühle angeben kann. Und den Straßenbelag können wir noch abfragen, den haben wir da. Bin ich zu schnell? Nee, ne? Dann haben wir Dinge wie beispielsweise Haushöhe. Das ist beispielsweise interessant, wenn ihr das Eingangsbild gesehen habt. Da war ja eine 3D-Ansicht. Das kommt aus diesen Daten. Das sind also alles OpenStreetMap-Daten, die eben entsprechend hinterlegt werden. Wenn da nichts hinterlegt ist, dann nimmt er so einen Standardfall an, macht einfach nur so einen Kasten. Und wenn also Dachform oder ähnliches hinterlegt ist, dann gehen die Programme schon bei und zeichnen das auch. Noch nicht alle Programme, aber es gibt einige. Dann können wir den Objektmode ändern, also das grundsätzlich, wonach gefragt wird. Das ist hier oben dieser Kreis. Da haben wir hier so eine ganze Liste. Und da kann man sich jetzt ansehen, was möchte ich denn gerne machen. Wir gehen jetzt mal auf die Straßenbeleuchtung. Und dann wechselt die Ansicht. Alle Wege, die rot sind, da weiß er nicht, ob die beleuchtet sind. Alle Wege, die grün sind, sind beleuchtet und was Schwarzes ist nicht beleuchtet. Da kann man dann wieder, wir zoomen jetzt mal rein und klicken den Weg direkt an. Und dann steht hier, er weiß noch nicht, ob da eine Laterne ist oder nicht. Da kann man das dann auswählen und dann hat man wieder so ein Menü, wo man jetzt den Beleuchtungsmodus auswechseln kann. Ist beleuchtet und dann wechselt das ganze Ding auf grün. Der Straßenbelag selber, den kann man auch, das war noch eine Abfrage da. Da gibt es dann entsprechend Beispielfotos, wo man dann sagen kann, was möchte ich gerne machen. Da kann man auch runterscrollen, da ist noch eine ganze Menge mehr drin. dann wählt man sich was aus. Jetzt sind wir in der Lübecker Innenstadt, weil Öffnungszeiten, was haben wir hier nicht. Da kann man dann beispielsweise nach den Öffnungszeiten gelten die noch. Man muss immer dazu sagen, dieses Programm geht auch bei und sieht nach, wann die Daten zuletzt geändert wurden. Und nach einem gewissen Intervall werden die Abfragen dann wieder wiederholt, um die Daten einfach aktuell zu halten. Weil gerade Öffnungszeiten, sowas ändert sich ja im Laufe der Zeit. Nicht immer, aber weiß man ja vorher nicht. Und um das aktualisieren zu können, bringt er dann die Fragen wieder neu. Da gibt es einen extra Tag für, wo die letzte Ansicht gespeichert wird. Dann beispielsweise Hausnummern kann man eintragen. Ja, und dann zum Schluss, wenn man nicht automatisch hochlädt, das Hochladen nicht vergessen. Ganz wichtig. Ja, und damit kommen wir zum zweiten. Das ist EveryDoor. Ich bin aber nicht schnell. EveryDoor ist eine App, die etwas anders funktioniert, aber im Prinzip die gleichen Daten natürlich bearbeitet. Ich muss einmal die Daten laden und dann bekomme ich jetzt so eine Übersicht, wo jetzt in diesem Mod hier, achso, der ist nicht zu sehen, der Pfeil. Das ist dieser Tannenbaum da, bedeutet praktisch die Dinge, die um mich rum sind. Der einfachste Modus, da sehe ich diese bunten Punkte und unten ist erklärt, was sie sollen, bis zu einem gewissen Grad, dann sagt dann der andere. Das Programm geht wesentlich weiter in die Tiefe. Man muss sich natürlich anmelden, das ist richtig. Dann kann man jetzt arbeiten, wenn beispielsweise die Straßenlampe hier anklickt, man sieht also an der Farbe, dass das eine Straßenlampe ist, dann kommt so ein Menü. Diese ovalen Menüs, die kann man rüberziehen, waagerecht, und kann das entsprechend passende anklicken. Hier sind jetzt alles englische Begriffe, teilweise auch deutsche Begriffe hinterlegt. Wenn man da jetzt beigeht, dann haben wir, also oben haben wir einmal, Street Complete nicht, der hält einen völlig von den Tags fern, während hier also auch die Tags angezeigt werden als Rohdaten. Dann haben wir einen Verlauf, wo die verschiedenen Versionen des Objektes angezeigt werden können. Wir können den Standort verschieben. Das läuft so, indem man hier einfach die Karte unter dieser Marke, die da schwarz ist in der Mitte, da kann man die Karte unter durchschieben mit der Maus oder mit dem Finger in dem Fall, ja. Und dann das Objekt versetzen. Ja, Felder verschieben, das hatte ich schon gesagt. Wenn einem das jetzt nicht reicht, wir haben da schon eine Menge Text drin, aber das reicht aus irgendeinem Grunde nicht, das muss ja nicht unbedingt Straßenlaterne sein, dann gibt es die Möglichkeit, hier auszuwählen. Das kann man auch noch wieder scrollen, das geht noch ein ganzes Ende hoch. Und wenn einem das dann immer noch nicht reicht, dann hat man hier, das ist die Versionskontrolle, da sehen wir die verschiedenen Versionen, in diesem Fall ist es nur eine, aber das können auch ganz viele sein. Und man sieht immer die Tags, wie die sich geändert haben. Gehen wir wieder zurück und gucken uns einmal die Tags selber an. Hier kann man jetzt in den Tags auch noch arbeiten. Man sieht also was, hier ist jetzt nur einer dran, aber das können auch ganz viele sein. Wenn da jetzt raufgeht, man kann jetzt auch eigene Schlüssel vergeben. Das ist also ein völlig freier Text. Da kann ich irgendwas reinschreiben. Ich zeige das mal insofern. Wir haben jetzt einfach nur ein R getippt und dann kommt da beispielsweise mit Railway, was mit der Straßenlaterne natürlich nichts zu tun hat. Aber er sucht erstmal raus, was gibt es denn da alles? Das bietet er an. Man kann aber was völlig anderes reinschreiben. Man kann auch einen Tag erfinden. Das ist also beispielsweise Lübeck hat das mal einer gemacht, das ist schon ganz lange her. Aber der hat gesagt, Mensch, wir haben nichts für Hundekot-Tütenspender. Er hat aber einen Hund und das interessiert ihn insofern. Und er hat gesagt, okay, dann mappe ich das jetzt und dann erfinde ich da was. Dann nenne ich das ein, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber er hat einen Begriff sich rausgesucht. Englische Begriffe haben wir typischerweise, weil wir ja weltweit arbeiten. Er hat das ins Wiki reingeschrieben. Erstmal haben alle gelacht, aber heute haben wir eine riesen Datenbank, wo die Hundekot-Tütenspender drin sind. Das ist also richtig eingeschlagen.
Und hat sich dann auf seinen Takt durchgesetzt? Oder?
Ja, das hat sich durchgesetzt, etabliert. Also passiert nicht immer. Es kann natürlich auch passieren, man denkt sich was aus. Und also entweder wird es dann hinterher geändert, wo die Leute sagen, Mensch, das ist ein blöder Name, machen wir anders. Oder sagen alle, ach, so was Blödes, dann hat man da fast weltweit vielleicht 3 Objekte drin. Das wird in der Regel nicht ausgewertet. Aber man kann es halt machen.
Ja, werden solche Tags dann auch irgendwann wieder entfernt?
Nein. Nein, also im Wiki, nee, normalerweise nicht. Solange das ist ja in der Datenbank drin. Und wenn nicht eine Notwendigkeit besteht, dass einer nur vollkommen einen Blödsinn gebaut hat, ne? Also jetzt seine private Urlaubsreise da gemappt hat oder so, dann das geht dann zu weit. Aber es ist bei uns relativ liberal. Wir haben kaum Relevanzdiskussionen, anders als in der Wikipedia. Das ist wesentlich offener. Es sei denn, man mappt jetzt Eisenbahnstrecken, die es nicht mehr gibt oder so. Dann kriegt man ein Problem.
Bitte? Also mindestens in der Open Railway Map kann man auch historische Eisenbahnstrecken sehen.
Ja, aber ich glaube nur, bis dann bis gerade. Es gibt die Open History Map, da sind die drin. Okay. Na, da kann man auch die Jahre einblenden. Das ist ganz interessant. Beispielsweise in Hamburg auch die alte U-Bahn-Linie, die mal nach Rothenburgsort ging. Vom Hauptbahnhof aus. Sie ist bis 1943 oder so ist sie drin. Und dann verschwindet sie.
Eisenbahnlinien hier, Eisenbahnschienen hier in Lübeck.
So, ja, dann. Ach so, dann haben wir noch die Straßennummer. Jetzt kann man da noch weiter runterscrollen. Und dann gibt es hier diese Geschichte noch mehr Felder, wenn dann das nicht reicht, was man da nun alles hat. Und dann kann man für die Straßenamt dann auch ihre Webseite angeben, ihren lokalen Namen und den öffentlichen Namen und noch eine Notiz hinterlegen und ein paar Panoramabild und alles Mögliche. Ob man das nur für eine Straßenlaterne machen muss, bleibt ja jedem selbst überlassen. Keiner ist verpflichtet, das auszufüllen, aber diese Texte sind, muss man auch gerechterweise sagen, für alle Objekte immer gleich. Also bei dem einen passt das eine, bei dem anderen passt das andere. Das muss man natürlich dann so sehen. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Beispiel eine Sitzbank. Da, ja, wie viele Sitze drauf sind, ob sie eine Lehne hat, welche Farbe sie hat und so weiter. Neue Objekte kann man natürlich auch einfügen. Das ist das Plus. Dann schiebt man hier wieder die Karte, bis der schwarze, die schwarze Marke an der richtigen Stelle ist. Drückt dann den Haken und kann dann auswählen. Da gibt es eine Menü, gibt es eine Auswahl von verschiedenen vorgegebenen Objekten. Man kann aber auch eigene Bezeichnungen eingeben, dann schreibt man das einfach rein. Überschreibt man das. Ja, gehen wir wieder zurück. Dann haben wir hier die Möglichkeit, den anderen Modus für Geschäfte, Büros und Ähnliches. Die Kaffeetasse ist also ein Symbol für den Kaffee. Da können wir beispielsweise Öffnungszeiten dann eingeben. Und zwar läuft das jetzt so, dieses Programm, da muss man dazu sagen, der zentriert automatisch auf den Standort. Also sobald er ein GPS-Signal hat, nimmt er das auch. Da fragt er gar nicht weiter nach. Und wenn ich jetzt irgendwo durchgehe, dann ist immer der Laden, an dem ich am nächsten bin, der ist auf der Nummer 1. Das heißt, also wenn ich jetzt an einer Ladenzeile vorbeigehe, dann tanzen diese ganzen Objekte. Und da muss man dann schon so ein bisschen aufpassen, dass man das Richtige erwischt. Dann ist man einen Augenblick stehen bleiben und gucken, ja, ist der richtige Laden, und dann drücken. Bisschen nachteilig ist, dass man die Ebene nicht auswählen kann. Also wenn man jetzt beispielsweise mehrstöckige Einkaufszentrum oder sowas hat, dann wird das Ganze schon etwas unübersichtlich, weil man die anderen Etagen mit angezeigt kriegt. Da gehen wir mal auf den Laden drauf. Zufällig ein Bekleidungsgeschäft jetzt. Und dann sehen wir die Öffnungszeiten, die hinterlegt sind. können da reingehen und können jetzt die Zeiten entsprechend ändern. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man gibt hier die Öffnungszeit an und dann hinterher die Pause als Ausschlusszeit. Also das ist schon, nochmal so sagt man ja von 10 bis 12, 14 bis 16 Uhr oder sowas, aber hier sagt man dann 10 bis 16, aber Pause von 12 bis 14. Aber es wird nachher richtig abgelegt. Wenn man das auch gemacht hat, dann ja, jetzt haben wir noch einen Modus extra für Gebäude. Adresse und Gebäudedaten. Hier kann man also die Hausnummer angeben, man kann aber auch die Dachform angeben, die Dachfarbe, das Material, aus dem die Fassade ist, die Anzahl der Stockwerke. Das ist wieder so ein bisschen ähnlich wie das, was Street Complete vorhin hatte, aber wesentlich ausführlicher. Ja, das ist ein Modus jetzt. Er hat auch eine Möglichkeit, Wege und sowas einzutragen. Das ist ein bisschen fehleranfällig. Also da muss man schon ein bisschen üben, bevor man damit klarkommt. Würde ich andere Editoren wie beispielsweise Vespucci eher empfehlen. Oder eben gleich den Josen, wenn man was Vernünftiges machen will. In der Regel sieht man die Wege ja auch im Luftbild. Also insofern, das kann man meistens am PC besser machen als hiermit, aber es ist eben hier auch möglich. Ist vielleicht eine Sache, wenn man so einen kurzen Verbindungsweg oder irgendwo was findet, mal so, oh, das Ding ist noch nicht drin oder so. Wenn man da jetzt einen Kommentar beispielsweise, kann man auch hinterlegen, wenn man jetzt einen Kommentar hinterlegen will, das ist die einfache Funktion, dann sagt man, wo der hin soll. Und dann kommt die Möglichkeit, hier einen Kommentar. Das sind die Kommentare, die man auch auf der Webseite hinterlegen kann, ohne sich anzumelden. Das ist also genau das Gleiche. Nur in diesem Fall wird es, glaube ich, mit dem Login dann verbunden. Man kann auch Wege hinzufügen. Das ist dann dieses Zeichen. Und dann ist das Ganze, also ich hätte es ein bisschen anders gelöst, aber im einfachen Modus kann man zwar im Prinzip den zieht man einfach mit dem Finger so einen Weg und den speichert er dann. Also, und es ist noch gar kein Wegetyp hinterlegt oder sowas, deshalb ist der Weg erstmal nur weiß und ich habe das also versucht hochzuladen und da kam nichts an. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Zum Glück kann man es rückgängig machen, da ist dieser Pfeil zum rückgängig machen, das ist dann eine ganz praktische Sache. Man kann aber auch hier nochmal draufklicken, das zweite Mal, wenn der schön blau ist, dann kommt dieses Menü. Ja, dann wählt man den Wegetyp aus. Und man kann hier mit dem Schloss die Wegefunktion wieder deaktivieren, dass er wieder friedlich ist. Aber wenn ich jetzt beispielsweise Radweg anwähle, dann kommt hier unten dieses Radwegesymbol. Und wenn ich dann mit dem Finger was mache, dann ist das eben, weiß er, das ist ein Radweg. Das ist natürlich Quatsch jetzt, aber so im Prinzip. Wie gesagt, also ein richtiger Editor ist da schon eine Nummer. Ach so, und dann haben wir ja, da haben wir noch die Möglichkeit, ein Luftbild einzublenden, automatisch. Ich glaube, man kann in der Einstellung sogar auswählen, welcher Server das sein soll. Und hat eben die Möglichkeit, dann dieses Luftbild zu hinterlegen. Dann kommen wir zu den anderen Programmen, die machen wir aber jetzt nicht so ausführlich, sondern nur einmal ganz kurz. OSM Go. Das ist ein Programm, das arbeitet so ein bisschen ähnlich wie der Street Complete. Ich habe hier auch die einzelnen Zeichen und kann jedes dieser Icons einklicken, muss ich entsprechend reinzoomen und werde dann abgefragt, was das ist. OSM Go läuft auch nur auf Android. Der Street Complete läuft auch auf iOS. Das ist der einzige, der auf beiden Systemen läuft. Im Moment jedenfalls. Ich glaube, nee, Quatsch, Street Complete nicht. Fedora läuft auch auf iOS, der war das. Der Street Complete ist, glaube ich, geplant, den auf iOS zu bringen, aber das ist noch nicht so weit. Wir haben noch den OpenStop. Der OpenStop ist ein spezieller Editor, der sich an Haltestellen und Bahnhöfe und sowas richtet. Da sind also besonders die Texte hinterlegt, die man da eingeben kann. Da wird man also endlos abgefragt, welcher Bus da hält und welcher Zug und ja, fast schon warum. Also es sind dann Gehsteighöhlen und ob das für Blinde taktile Geschichten hat und ob man da als Blinder da einsteigen kann, all solche Sachen. Dann der Vespucci, wenn man den ID sich mal angesehen hat, dann sieht man, dass der Vespucci da ähnlich ist. Das ist also ein Volleditor, der also nicht nur an bestimmte Texte oder Abfragen gebunden ist, sondern da kann man richtig editieren. Allerdings mit dem Finger und dann auf so einem Display ist nicht unbedingt so die beste Möglichkeit. Also man sollte dann vielleicht schon ein Tablet nehmen, wo man mehr Fläche hat und da auch etwas besser reinzoomen kann und mitarbeiten kann. Nicht wundern, man kann erst arbeiten, wenn man oben dieses rote Schloss deaktiviert hat. Solange ist es so eine Art Sicherheitsfunktion, wenn man darüber wischt und da die Ansicht verschieben will, nicht, dass man da sämtliche Linien und Objekte gleich irgendwo hinschiebt. Dass man einfach bewusst arbeitet. Ja, das wäre eigentlich noch ein eigener Vortrag. Und dies ist jetzt der OSM-Tracker. Der OSM-Tracker, ich nutze ihn sehr gerne, besonders eine Zeit lang war er gar nicht mehr nutzbar. Inzwischen hat sich jemand dieser Software erbarmt und da eine Menge auch gemacht. Das ist ein Programm, normalerweise ist ja Mappen familieninkompatibel. Also wenn man irgendwie mit der Familie unterwegs ist und man bleibt irgendwo stehen und ist denn bei und oh, und was ist denn das? Dann heißt das, wo bleibst du denn die ganze Zeit, was soll denn das? Ja, mit dem OSM-Tracker kann man relativ schnell arbeiten. Da geht man einfach bei und sagt, zack, ne, markiert und geht weiter. Und dann ist das Objekt in einem GPX-Track, ist das Objekt dann drin. Und dann kann ich später, beispielsweise im JOSN, kann ich dieses GPS laden, dieses GPX-File laden und kann dann entsprechend editieren, entsprechend an der Position, wo ich was gesehen habe. Sollte man möglichst frisch machen, dass man auch noch weiß, was man da gesehen hat. Aber das Schöne ist, man kann diese Software auch noch konfigurieren. Man kann also eigene Menüs hinterlegen und ganz genau machen, was man will. Ich habe da beispielsweise mal in einem Dorf, ich hatte ein bisschen Zeit, habe da die ganzen Hausnummern gemappt. Das war richtig konspirativ. Man geht so ganz gemütlich durch und guckt, oh, das ist Nummer 7, 7, zack, erledigt. Kein Mensch fragt einen, was man da macht. Weil sonst ist immer, wenn man irgendwo stehen bleibt und am besten noch Fotos macht von der Haustür oder so, Gottes Willen, dann kommt die Polizei und alles Mögliche. Und so kann man das so ganz gemütlich machen, ohne dass einer stört. Und man hat die ganzen Daten dann aufgenommen. Ist ja nichts Illegales dabei. Aber es ist, das ist hier, die Menüs sind teilweise, wieder Verzeichnisse hinterlegt, wo man dann nochmal reingehen kann. Das war jetzt die Geschichte. Ich gehe nochmal eben zurück. Das war jetzt auf Tourismus beispielsweise, habe ich jetzt mal angeklickt. Das ist dann das hier, wo man verschiedene Sachen dann... Entschuldigung, aber ich bin gerade mit der Erkältung durch. Ja, markieren kann. Und wie gesagt, wenn einen was Bestimmtes interessiert, man sagt, Mensch, das ist da nicht drin. Da ist eine Erklärung bei, wie man das macht. Da kann man entsprechende... das ist auch relativ einfach. Man kann Icons hinterlegen oder sowas, muss man nicht unbedingt, kann man aber. Und die Texte, das ist nahezu selbsterklärend. Und man muss ihm dann nur einmal sagen, nimm die Datei und dann macht er das. Und das geht wunderbar, das Programm. Ist allerdings, wie gesagt, man hat kein fertiges Ergebnis, das ist nicht hochgeladen, sondern man muss dann selber noch, steht hinterher im Editor, das nacharbeiten. Wo soll ich nicht anfangen, wenn ich absoluter Anfänger bin in Lübeck? Damit ist vor allen Dingen gemeint, nicht in der Innenstadt, weil da sind haufenweise Daten. Du gehst bei, hast da dein und es kommt dir alles entgegen. In Hamburg ist es noch schlimmer, da haben wir noch U-Bahn drunter und alles Mögliche. Bisschen außerhalb, am besten irgendwo auf dem Dorf, wo noch kaum einer war. Und da hat man alle Möglichkeiten ganz in Ruhe und kann man auch mal was ausprobieren oder dass man gleich eine Mail kriegt, was sollte das denn jetzt? Man macht ja auch mal Fehler, es ist mir auch schon passiert, ich habe meine Autobahnabfahrt gelöscht und so, das, ja, Hypertech war weg. Ich habe es ja selbst gemerkt, ich guck da rein und sage, wer war das denn? Oh, ich. Ist passiert. Ist aber schon lange her, damals hat keiner gemerkt, heute würde es sofort alle merken. Ja, Und damit sage ich vielen Dank für das Interesse. Wenn noch jemand Fragen hat, ich bin gerne noch da.
Meine Frage bei diesen Anmeldungen zu den unterschiedlichen Programmen. Ist das
immer
das OSM-Konto?
Richtig. Ich melde mich also einmal am OSM-Konto an und dann gehe ich in diesem Programm an, hinterlege mein Login und das Passwort. In dem Moment fragt der aber den Server, ob das okay ist. Und dann wird wiederum der Browser aktiviert. Ich muss mich wieder anmelden auf der Webseite und muss ihm sagen, okay, der darf. Also ich muss das Programm einzeln autorisieren. Ich muss jede Anwendung, die darauf zugreifen soll, muss einzeln von mir autorisiert werden.